Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ein Vergnügen, hier vor Ihnen zu sprechen. Vieles wurde jetzt schon gesagt in den Ausführungen von Herrn Schaar und von Herrn Neskowitsch. Deshalb angesichts der vorangeschrittenen Zeit mache ich einige Sachen kürzer, die wir dann vielleicht in der Diskussion beleuchten können. Ich habe vor, über vier Sachen zu sprechen, grob. Die erste ist, dass ich nochmal diese wichtige Funktion der G10-Kommission versuche hervorzuheben. Dann kurz auf die zentralen Defizite zu sprechen komme, die es schon in seinem eigentlichen Kernbereich gibt. Und dann natürlich vor dem Hintergrund dessen, was es alles nicht kontrolliert, dann noch viel größer werden, die Defizite. Da halte ich mich allerdings kurz, weil da wurde schon viel gesagt. Dann die Bedeutung der G10-Kommission in der jetzigen Reformdebatte. Ich glaube, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, wann wir diese Veranstaltung hier halten, weil zeitgleich viele sich darüber Gedanken machen, wie sieht denn die Ausgestaltung eines Einschubs in das BND-Gesetz, wo die Auslandsaufklärung mit reinkommt, aus. Und da gibt es vor allen Dingen vom Justizministerium und vom Kanzleramt in diesen Tagen jetzt auch schon viele Treffen. Und ich glaube, die sind schon vorangeschritten. Und da denke ich, wollte ich nochmal auf die Bedeutung der G10-Kommission bei der Reform zu sprechen kommen und dann letztlich auch das Angebot wahrnehmen auf die Reformvorschläge, die wir in dem Privacy-Projekt erarbeiten und weiterhin erarbeiten, zu sprechen kommen. Und da vielleicht auch mal einen Blick über den Tellerrand, also auf Beispiele aus Norwegen und aus den USA verweisen. Herr Neskowitsch hat gerade schon von der Lizenz zum Lügen gesprochen. Es gab in der Welt einen interessanten Artikel über von denen verfasst, die sich Sorgen machen über die bevorstehende Reform und sprechen vom Lizenz zum Lügen, zum Schlafen, Entschuldigung, dass der BND praktisch so weit beschnitten werden sollte in seinem zukünftigen Mandat, dass es die Lizenz zum Schlafen hat. Dazwischen wird sich das bewegen und ich fand das interessant, was Herr Neskowitsch gesagt hat, diese Sanktionsmöglichkeiten des parlamentarischen Kontrollgremiums. Da gibt es einen Gesetzeskommentar, kann jeder lesen, ist zwar unheimlich teuer, sowas sich anzuschaffen, aber da würden dann die Sanktionsmöglichkeiten, die nach PKGR-Gesetz bestehen, aufgeführt. Und es sind derer drei, die Herr Neskowitsch auch aufgeführt hat. Und wenn man das liest, es gibt die Möglichkeit, über einen Bericht an die Bundesregierung, an den Bundestag zu veröffentlichen, einen Antrag, aber unter strengen Voraussetzungen an das Bundesverfassungsgericht und eine öffentliche Bewertung. Und das ist ein relativ dumpfer Pappenstiel im Vergleich zu dem, was gesagt wird. Das ist wirklich das Schwert des Parlaments und da muss man da was entgegensetzen, der Geheimhaltung. Das ist ein sehr stumpfer Pappenstiel. Dagegen dann allerdings die G10-Kommission, allerdings in ihrem Rahmen, hat als einzige Institution, wenn man jetzt zumindest wenn man die PKGR und G10 vergleicht, die Möglichkeit, Abhörmaßnahmen vorab zu prüfen und dann auch zu stoppen. Zu sagen, so, hier, da müsst ihr nochmal zurückgehen. Wir haben aber allerdings auch gehört eingangs, dass von dieser Möglichkeit nicht oft gebraucht wird, aber das ist halt der effektive Grundrechtsschutz, der dieser G10-Kommission obliegt. Und sie haben auch eine lange Erfahrung darin. Und da kommen wir gleich nochmal bei der Frage beim neuen BND-Gesetz dazu, warum das für die Bundesregierung zurzeit das rote Tuch ist, woran sie nicht rangehen wollen so richtig. Also, wichtige Funktion der G10-Kommission, auch mal zu sagen, stopp, und zwar jetzt und hier. Viele Sachen, die parlamentarische Kontrollgremium machen kann, ist vielleicht zeitlich versetzt. Man kann über einen Bericht einen öffentlichen Druck, man kann auch mit seinem Bericht, der allerdings auch oft mit anderthalb Jahren Verspätung dann kommt, könnte man vielleicht auch noch eine öffentliche Debatte entfalten, die ist dann allerdings auch schon ganz woanders. Also mit anderthalb Jahren wird man die Öffentlichkeit dann nicht mehr so erreichen können. Dagegen die G10-Kommission sehr schnell und hier. Zentrale Defizite der G10-Kommission hatten wir schon gehört, dass selbst Mitglieder der G10-Kommission von einem schönen Wetterverein sprechen, dem sie da angehören, dass wirklich zum Beispiel der Kernbereich dessen, was der BND macht, eigentlich von der G20-Kommission nicht geprüft wird bisher. Man hat auch interessanterweise als Außenstehender gar keine Informationen über die Kriterien, wonach jemand jetzt in das G10-Kommission berufen wird. Man weiß vom Vorsitzenden, aber die anderen drei Mitglieder, da wissen wir auch nicht genau, was die jetzt für Qualifikationen mitbringen müssen, damit sie in die G10-Kommission berufen werden. Es gibt keine Unterrichtungspflichten des G10-Kommissions. Und interessanterweise steht im Gesetz auch drin, in dem Artikel 10-Gesetz, die zentrale Aufgabe ist die Zulässigkeit und Erfordernis der Beschränkungsmaßnahmen, also die Überwachungsmaßnahmen, den Eingriff in das Artikel 10 Grundrecht zu prüfen. Und sie haben die Befugnis, den Datenschutz, also das wie mit den Daten umgegangen wird, ob die richtig gekennzeichnet wurden, ob die entsprechend gespeichert wurden im Rahmen ihrer 10% dessen, was der BND überhaupt macht. Da haben sie die Möglichkeit, allerdings, wie wir schon gehört haben, 4 Personen gegenüber mehreren tausend Nachrichtendienstangehörigen, die haben schon allerhand zu tun mit der Prüfung der Beschränkungsmaßnahmen, und zu glauben, dass die dann auch noch den Datenschutz betreiben, ist selbst von den Mitgliedern der G10-Kommission so gesagt, dass sie es nicht tun, und da fehlt ihnen einfach auch die Zeit und die Kompetenzen. Die kommen einmal im Monat nach Berlin und kriegen an dem Tag selber, kriegen sie die Anträge vom BMI. Und haben auch keinen, mit dem sie darüber reden können. Und am Abend, wenn sie dann, kommen ja aus dem ganzen Bundesgebiet, wenn sie wieder nach Hause fahren, werden wahrscheinlich einige Entscheidungen fallen, wo es auch keinen richtigen Kriterienkatalog darüber gibt, nach welchen Maßstaben. Was passiert jetzt eigentlich mit den Anträgen, die sie jetzt keine Zeit gehabt haben? Werden die auf die Wiedervorlage gelegt oder wie wird damit umgegangen? Ich könnte noch ganz viel über die Defizite sprechen, aber die haben wir, glaube ich, genug verstanden. Interessant wird es jetzt bei der Reformdebatte. Wir wissen auch von der Unionsseite, dass gesagt wird, die Rechtslage ist zu schwammig. Wir haben auch Einheiten beim BND, die ein Eigenleben entwickelt haben. Das ist alles unstreitig und da will die Union auch ran. Und die SPD haben wir, wie gehört, schon ihr Eckpunktepapier vorgelegt. In der Version der SPD-Fraktion hat die G10-Kommission eine ganz zentrale Rolle. Und die Gefahr ist, dass in dem Verhandlungsmarathon, der jetzt seit Januar an Fahrt aufgenommen hat, und wir hatten schon gehört, viele rechnen damit, dass im Juni die wirklich bedeutendste Novelle des Nachrichtendienstrechts der letzten 20 Jahre dann zum Innenausschuss kommt, dass bei diesem Vorhaben die G10 leer ausgeht. Dass die G10-Kommission nicht berücksichtigt wird bei der Frage, wer prüft und kontrolliert eigentlich die Zulässigkeit und das Erfordernis der Auslandsaufklärung. Da wird in den Entwürfen von der Kommission gesprochen. Und ich fand es interessant, das sollte man auch mal bedenken dabei, die Klageschrift der G10-Kommission beim Bundesverfassungsgericht. Das hat es, glaube ich, berichtigen Sie mich, wenn Sie was anderes wissen, in der Geschichte der Bundesrepublik auch noch nicht gegeben. Übrigens dazu auch noch den Punkt, ich fand das ganz erwähnenswert, was Herr Schaar gesagt hat, dass die G10-Kommission dem Angebot des Bundesdatenschutzbeauftragten damals auch nicht wirklich darauf eingegangen ist. Das heißt, da wird jetzt so eine Politisierung der G10-Kommission auch passieren. Die gehen im November 2015 nach Karlsruhe mit einer Klageschrift, die Hans de Witt verfasst hat. Und da kommen die zum Ergebnis, dass erstmal finden sie die Verfassungsklage natürlich zulässig, aber auch begründet. Und begründet, weil sie sagen, naja, wir sind verfassungsrechtlich beauftragt, zu gucken, ob es Eingriffe in die G10, in Artikel 10 oder in das Grundrecht aus Artikel 10 gegeben hat. Wir können ohne Einsicht der Selektoren, sowohl der NSA-Selektoren als auch der BND-Selektoren, diese Frage nicht abschließend beantworten, weil wissen wir ja selber, da können ja noch viele Grundrechtsträgerdaten dabei sein. Aber dann gehen Sie noch weiter, und das fand ich interessant. Da wollte ich noch mal kurz zitieren, dass man sagt, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, will die G10-Kommission noch mehr mit ihrer Klageschrift. Das ist eine Klageschrift unter Vorbehalt hier. Das heißt nicht, dass das Bundesverfassungsgericht dem entsprechen wird. Viele sagen, das ist auch ist vielleicht noch, die sind jetzt aufgerufen worden, Statements abzugeben, sowohl die Bundesregierung als auch die G10-Kommission. Und man, vielleicht gibt es dieses Jahr noch ein Verfahren. Aber die G10-Kommission sagt, über diese Frage hinaus, ob wir Zugang zu den Selektoren haben sollen, um unser Mandat zu erfüllen, ist auch, gehen die auch weiter und sagen, naja, Artikel 10 hat einen Bedeutungswandel, ist eingetreten mit der Folge, dass heute die Schutzfunktion des Artikel 10 auch für Beschränkungsmaßnahmen gegen ausländische natürliche Personen, zumindest innerhalb der EU, wie gegen Deutsche mit guten Gründen von der Mehrheitsmeinung angenommen wird. Das sind die Thesen, die die Professoren Becker und Gusi hier vertreten haben. Und sie gehen noch weiter. Und Ähnliches, sagen sie auch, schließt auch für EU-juristische, also EU-natürliche Personen und EU-juristische Personen, haben sie, fallen auch unter den Schutz, sagt die G10-Kommission in ihrer Klageschrift. Denn sie, hier schreibt sie, Ähnliches lässt sich schließlich für die EU-juristische Personen aus dem grundlegenden Beschluss des Bundesverfassungsgerichts da von 2011 herauslesen. Das ist das sogenannte Diskriminierungsverbot. Das Diskriminierungsverbot, sagt Bundesverfassungsgericht, gehört zum Kernbestand der Unionsbürgerschaft und ist unmittelbar von mitgliedstaatlichen Gerichten anwendbar. Es begünstigt neben natürlichen auch juristische Personen, also auch Mitgliedstaaten. Das allgemeine und die speziellen Diskriminierungsverbote verpflichten die Mitgliedstaaten und alle Organe und Stellen, juristische Personen aus einem anderen EU-Mitgliedstaat auch im Hinblick auf den zu erlangenden Rechtsschutz in Ländern gleichzustellen. Das heißt, die G10-Kommission, die will mehr. Die will diesen Auftrag, den sie hat, nach Artikel 10 Gesetz, den möchte sie gerne auch jetzt erfüllen, indem sie, wenn es eine Ausweitung gibt beim BND-Gesetz, wonach jetzt eine Befugnisnorm kommt, wo man sagt, ja, der Bundesnachrichtendienst kann unter bestimmten Vorgaben die Auslandsdaten erfassen, dann ist die Prüfung der Zulässigkeit eine Aufgabe der G10-Kommission. So lese ich das. Kann man auch anders sehen, aber ich denke, da ist ein zentraler Punkt, was ich unheimlich wichtig finde, der bisher noch gar nicht aufgetaucht ist, so in der Diskussion, diese Klageschrift der G10-Kommission, die hat schon politisches Gewicht und sollte man weiter darüber nachdenken. Interessant ist natürlich, dass die Union und auch viele in der Regierung das ganz anders sehen und die sich richtig aufgeregt haben über diese Klageschrift und man könnte vermuten, dass, wenn jetzt darüber nachgedacht wird, es kommt eine Befugnisnorm und wer ist für die Kontrolle zuständig, für ob die Maßnahmen erforderlich und zulässig sind, das macht jetzt eine Kommission und das könnte das parlamentarische Kontrollgremium werden. Und dann kommen wir nämlich genau dahin, was Herr Schaar auch schon gesagt hatte, dass man eigentlich Politikern, die der Fraktionsdisziplin unterstehen, eine Aufgabe zukommen lässt, die wirklich eigentlich nur von Rechtsexperten geleistet werden sollte. Und das ist dann nicht nur eine Gewaltenverschiebung schon quasi, dass man sagt, G10-Kommission ist ja schon quasi richterlich. Und wenn man jetzt diese Aufgabe der Zulässigkeitsprüfung, weil man sich nicht einigen kann und weil man sagt, die G10-Kommission ist uns zu aufmüpfig geworden und geht nach Karlsruhe und hat auch diverse Pressemitteilung gemacht, bisher gab es von der G10-Kommission noch überhaupt nichts zu hören. Und das war in den letzten Jahren eigentlich ganz schön so. Und wenn ich Leute im politischen Berlin kenne, die sich wirklich mit der Politik auskennen, bis noch 2-3 Jahren, die hatten noch nicht mal eine Ahnung, was ist denn die G10-Kommission? Und auf einmal gibt es diese Pressemitteilung und es gibt Nachrichten in der Tagesschau und es gibt die Organstreitverfahren. Da kann ich mir den Schluss draus machen, dass man sagt, naja, unter den Diskussionen, Unter den Bedingungen sehen wir mal von der G10-Kommission ab und schaffen eine andere Institution neu oder geben es dem PKGR. Kommen wir zum letzten Teil, die Reformvorschläge. Ich habe mich in dem Papier stark gemacht für die G10-Kommission, genau aus den Gründen, die hier schon oft genannt wurden. Und das war im September 2015. Seitdem ist auch vieles Neues dazugekommen. Ich denke aber, dass die Grundannahme nach wie vor richtig ist, dass dieser Grundrechteschutz, den die G10-Kommission leisten kann und mit einer gewissen Erfahrung auch schon geleistet hat, dass der nicht gleichzustellen ist mit der parlamentarischen Kontrolle und dass diesem Gremium noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden soll und dass die auch, um ihre Arbeit effizienter zu gestalten, auch mehr Ressourcen bekommen, das ist klar. Ich finde, ich habe jetzt noch 4 Punkte. Eins ist interessant, wenn man sich überlegt, was in England gerade stattfindet. England ist jetzt wirklich kein Hotbed of Radicals oder ist nicht bekannt dafür, besonders die parlamentarische Kontrolle bisher gestärkt zu haben. Dennoch gibt es seit November 2015 so ein Pre-Legislative Scrutiny-Verfahren. Das heißt, dort werden 3 parlamentarische Ausschüsse mit dem Investigatory Powers Bill, das ist so praktisch vergleichbar mit den hier in Deutschland zu verabschiedenden BND-Reformen, werden in England in diesem Gesetz angegangen. Und 3 Ausschüsse im Parlament haben vorher die Möglichkeit gehabt, Stellung zu beziehen. Zivilgesellschaft ist eingebunden worden. Es gibt diverse Forschungsgruppen in Oxford und anderswo, die sich ganz ziseliert mit den einzelnen Anforderungsbedingungen, Speicherfristen und der weiter mehr auseinandergesetzt haben. Und die große Befürchtung ist, dass in Deutschland das genau andersrum passiert. In Deutschland wird es, wenn es nach dem Sinn der Union und leider auch der anderen Regierungsmehrheit, überhaupt der Regierungsmehrheit geht, dann klopfen die das jetzt so fest, dass es eigentlich relativ schnell geht, wenn es dann zum Innenausschuss kommt. Das heißt, man hat sich sehr stark innerhalb Justizministerium, Kanzleramt, dann die Fachpolitiker der Union hinter verschlossenen Türen jetzt relativ weit schon geeinigt. Und da werden jetzt noch die letzten Sachen geklärt, in Verbindung natürlich mit dem BKA-Gesetzurteilspruch. Aber eigentlich ist man damit so zuversichtlich, dass man jetzt das in den Innenausschuss geben könnte. Und dann gibt es vielleicht eine Sachverständigenanhörung. Und 3-4 Wochen später kommen die ihrem Ziel schon verdammt nah, dass sie zum 01.01.2017 ein neues Gesetz haben. Und dann hat es eigentlich die Möglichkeit, die wir jetzt haben oder auch in anderen Veranstaltungen, nicht wirklich gegeben, dass wir uns gezielt mal mit diesem wichtigen Kriterienkatalog auseinandersetzen. Das ist doch wirklich wahr, was man überlegen soll. Kontrollverantwortung ist eine Sache, die sowohl dem Bundestag obliegt, als auch der Regierung natürlich, aber die Kontrollverantwortung von Mitgliedern der parlamentarischen Gremien ist eigentlich viel zu wenig im öffentlichen Diskurs. Das heißt, welche genauen Anforderungen haben wir eigentlich an die Parlamentarier, wenn sie Berichte schreiben? Welche Anforderungen haben wir an Abstimmungsverhalten? Wie öffentlich kann man das dokumentieren? Hat das Kontrollgremium eigentlich mal darüber befunden, ob es umfassend informiert worden ist, ob es sich gut informiert fühlt von der Bundesregierung? Gibt es dazu irgendwelche Anzeichen? Wichtig ist auch, im Zeichen der BND-Reform war es ein Kernanliegen, zum Beispiel im SPD-Eckpunktepapier, dass der Schutz der EU-Bürger gewährleistet werden soll. Darauf hat man sich am Tag vor den Pariser Anschlägen, gab es in der Tagesschau, sind 3 Politiker in die Nachrichten gekommen und haben gesagt, so, es gibt keine Wirtschaftsspionage, mache ich jetzt ein bisschen pointiert, und es gibt einen Schutz der EU-Bürger. Und wenn man sich jetzt mal mit den Leuten im Bundestag trifft und mal ein bisschen nachhakt und sagt, wie sieht denn jetzt das aus, dann merkt man, dass das alles Verhandlungsmasse ist. Die SPD sagt zum Beispiel, ja, da wird es das geben, der Schutz der EU-Bürger, Aber es ist immer noch eine sehr schwammige Formulierung, glaube ich, die da gewählt wurde. Und es ist überhaupt nicht klar, ob das Genehmigungsverfahren, was man eigentlich anführt bei der G10-Kommission ja auch, ja, dass man sagt, bevor es eine Überwachungsmaßnahme gibt, muss es eine juristische Kontrolle geben. Und dieses Genehmigungsverfahren, gilt das eigentlich nur für die Ausspähung von Mitgliedstaaten und von EU-Behörden wie der Europäischen Kommission, oder gilt das auch für die EU-Bürger? Und das ist auch noch überhaupt nicht ausgemacht, weil ich kann ja leider auch jetzt nicht da mehr von den Einzelheiten außerhalb dieser Gespräche, die man da so führt, sagen, aber das ist noch lange nicht ausgemacht. Und ich glaube auch, dass die SPD-Fraktion in ihrer Verhandlungsstrategie auch Prioritäten setzt und dass sie zum Beispiel sagt, für uns ist wichtig, dass das gesamte Spektrum der Auslandsaufklärung eine Befugnisnorm erfährt. Okay, eine Befugnisnorm erfährt. Und da war es wichtig, dass es zum Beispiel nicht nur die Auslandsaufklärung im Inland, also EIKONAL, sondern auch die Auslandsaufklärung im Ausland. Was macht der BND in Spanien? Knotenpunkt oder so. Und da haben sie, glaube ich, was erreicht. Und dann gibt man, was man da erreicht hat, kann man dann vielleicht dann preisgeben, indem man sagt, okay, dann ist es halt nicht die G10-Kommission, wenn die so euch ein Dorn im Auge ist. Der letzte Punkt, ich habe mit Blick auf die Zeit, lieber Sven, noch was mitgebracht. Ich war letztens in Norwegen und fand das sehr interessant, jetzt mal so die Berichte anderer Kontrollgremien zu sehen. Natürlich ist das sehr viel schön, man kann die auch hier mit, jeder weiß, wer das ist und was die so machen, auf Englisch. Und da fand ich aber ganz interessant, dass die auch gesagt haben, nur als letztes, seit 2014 hat das Komitee, die is authorized to conduct free searches in the services of the computer systems of the intelligence services. Also die haben live Zugang zu den Daten in den Geheimdiensten. Live Zugang. Und es gibt natürlich Ausnahmen, aber die sind in meinem Laienverständnis, weil ich das norwegische System jetzt auch nicht so gut kenne, dann auch relativ begrenzt. Und sowas Ähnliches gibt es auch in Belgien. Und abschließend einfach nur, ich finde, es ist ganz wichtig, dass man die Kontrollverantwortung des Bundestags betont. Der Bundestag kann sich Gesetze schaffen. Wir haben als Außenstehende zu gucken, dass sie ihre Arbeit machen. Und wir brauchen noch viel bessere Kriterien, um die Arbeit zu bewerten. Und wenn das weiterhin nicht wirklich besser wird, dann könnte man auch wirklich mal darüber nachdenken, dass man diese Kontrolle, zumindest die Rechtsmäßigkeitskontrolle, dann auch Experten überlässt, die Rechtsexperten, und das nicht eine Aufgabe des Parlaments oder innerhalb des Bundestages stattfindet. Soweit, so gut. Besten Dank.